sind ja der Predigtserie Jesus, seinen letzten Tage auf Erden. In dieser Serie hat jede Predigt eine Frage als Titel und heute ist die Frage, kannst du es glauben? Glaubst du es? Aus Glaube? Wir lesen gemeinsam Lukas 24, ab Vers 1 bis 12, aber ich lese auch noch die zwei Verse vorher, Lukas 23 ab 55. Lukas 23, 55, wer die Bibel dabei hat, darf sehr gerne mit mir mitlesen. Es folgten aber die Frauen nach, die mit ihm gekommen waren aus Galiläa und beschauten das Grab und wie sein Leib hineingelegt wurde. Sie kehrten aber um und bereiteten wohlriechende Öle und Salben. Und den Sabbat überruhten sie nach dem Gesetz. Aber am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer mit glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war, der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigten das alles den 11 Jüngern und den anderen allen. Es waren aber Maria von Magdala und Johanna und Maria des Jakobusmutter und die anderen mit ihnen. Die sagten das den Aposteln. Und es erschienen ihnen diese Worte, als wär's Geschwätz. Und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf, lief zum Grab, bückte sich hinein und sah nur die Leinentücher. Und ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war. Jesus wurde gekreuzigt, er ist gestorben für unsere Sünden. Die Männer, die Jünger, sind alle dann geflohen. Die einzigen, die da noch ein bisschen in der Nähe blieben, das waren Frauen. Mindestens 5 Frauen werden uns mitgeteilt, so Maria, dann eine andere Maria, dann noch eine Salome, eine Johanna und mindestens noch eine weitere Frau, wahrscheinlich so Susanna. Also mindestens 5 Frauen waren da, die haben geschaut, wo legen sie den Leichnam hin? Ah, genau da. Dann bereiteten sie Öle zu und dann kam der Sabbat. Der Sabbat beginnt ja am Freitag um 18 Uhr und er dauert bis Samstag 18 Uhr. In dieser Zeit haben sie den Sabbat gehalten, das Gesetz des Alten Testaments. Und dann, als der Sabbat vorbei war, gingen sie noch einmal shoppen. Die Läden haben dann wieder geöffnet, so am Samstagabend. Dann gingen sie noch einmal, kauften ein paar Öle ein. Und dann am Morgen früh, es steht da, sehr früh, also das meint vor Sonnenaufgang, ich denke vor 5 Uhr, gingen sie los. Und wir wissen aus dem Markus-Evangelium, dass sie vor allem eine Frage hatten unterwegs. Wer nimmt uns den Stein weg? Das sind 5 Frauen. Also jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, wie groß der Stein war. Wenn die, wir können den unmöglich wegnehmen. Markus schreibt auch, der Stein war sehr groß. Das war ein sehr großer Stein. Und dann sind sie da beim Grab und sehen, oh, der Stein ist weg. Matthäus erklärt uns, wie das ging. Der Engel des Herrn kam, wälzte den Stein weg, da hat er Riesenkraft, wälzte den Stein weg, setzte sich auf den Stein. Und in diesem Moment sind die Wachen da vor dem Grab wie tot umgefallen. Steht und sie fielen um wie tot. Und jetzt kommen die Frauen da zum Grab, sehen, ah, der Stein ist weg, sie gehen hinein. Sagen, nichts. Und jetzt würde man ja erwarten, dass die Frauen denken, juhu, er ist auferstanden, er ist nicht hier. Aber es steht da, sie waren darüber bekümmert, traurig. Aber wo ist denn jetzt der Leichnam von Jesus? Waren traurig. Dann sind da 2 Engel. Einer sagt dann, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Der Lebende, damit ist Gott gemeint. Der Seiende, der Lebende. Oh, heute gibt es immer noch viele Menschen, die suchen den Lebenden bei den Toten. Irgendwo. Wo ist der Schlüssel? Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Denkt doch daran, wie Jesus selbst euch gesagt hat, dass er nach dem Plan Gottes getötet werden muss und dann auferstehen muss. Die Frauen, jetzt sind sie überzeugt, sie rennen zu den Jüngern, zu den Männern, erzählen es ihnen und die Männer denken, was ist das wieder für ein Geschwätz? Märchen, Englisch Nonsens. Es gibt einen Christenkritiker aus dem 2. Jahrhundert, der wollte das Christentum widerlegen und er hat so begründet, dass das nur eingebildet wurde von den Frauen. Die sind halt manchmal hysterisch, so schreibt er. Frauen sind halt manchmal hysterisch so. Naja, jedenfalls, wir sehen hier, die Männer haben es nicht geglaubt. Nur zwei, Petrus und auch Johannes, von ihm wissen wir es auch, die gingen dann hin und haben zumindest mal nachgeschaut. So viel mal zu diesem Text bis da. Es war letzten Donnerstag, morgen. Meine Frau hatte einen Termin und hat mich gebeten, ob ich nicht auf die Kinder schauen könnte während dieser Zeit. Ich habe gedacht, gut, dann mache ich mein Homeoffice statt im Büro im Wohnzimmer. Da habe ich so meine Bibel nach vorne genommen so, und Bücher und so. So wie ich jeweils die Predigt vorbereite am Anfang, ganz viel lesen. Text habe ich schon mal übersetzt gehabt. So. Und dann habe ich da gelesen. Dann sehe ich neben mir, ist Ben so auf dem Sofa, liest auch so ein bisschen Büchli und Papi hat Büchli gelesen und ich merke, es ist ihm langweilig. Dann sage ich, Ben, du könntest mir ja mal bei der Predigtvorbereitung helfen. Hol doch mal deine Bibel, lies mal den Predigttext und dann sag mir mal, welche Fragen hast du denn an diesen Text? Dann kann ich das am Sonntag predigen. Geht er, holt seine Bibel, liest Lukas 24, 1 bis 12. Papi, ja, keine Frage. Ja, okay, so geht es uns manchmal vielleicht auch, oder? Wir lesen einen Bibeltext, dann kenne ich schon, alles klar. Dann plötzlich steht er auf, wortlos, geht in mein Zimmer, holt ein Buch aus meinem Bücherregal, Antworten auf schwierige Fragen zur Bibel. Ich habe gedacht, vielleicht habt ihr hier eine Frage drin für Papi. So. Ich habe ihm das mal erklärt, das mal entdeckt, habe ich ihm erklärt, es gibt da ganz viele Fragen, so kapitelweise oder versweise. Und dann so Lukas 24 gesucht. Plötzlich sagt er so, Papi, warum haben die Männer eigentlich das nicht geglaubt? Sag ich, Ben, das ist eine super Frage, die schreibe ich gerade auf. Warum haben die Männer nicht geglaubt? Sagt er, aber in deinem Buch gibt es keine Antwort zu dieser Frage. Ich dachte, ja, aber weißt du was, Ben? Im Fall, die Frauen haben im Fall auch nicht geglaubt. Hä? Sag ich, nein, die haben es auch nicht geglaubt. Wo waren die unterwegs? Ja, die waren unterwegs mit Öl. Wozu? Ja, um einzubalsamieren. Ja, und was balsamiert man ein? Einen Toten. Die haben ja auch nicht geglaubt, dass Jesus auferstanden ist. Oder Ben, lies mal Lukas 9, Vers 22, vielleicht könnt ihr das auch mal aufschlagen, Lukas 9, Vers 22. Da sagt Jesus, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Ey, die haben es ja auch nicht geglaubt. Die sind unterwegs, um einen Toten einzubalsamieren. Das ist ein Bestattungsritus. Sagt Ben, okay, Papi, schreib auf, warum haben Männer und Frauen nicht geglaubt? Gedacht, Ben, das ist so eine gute Frage. Weißt du was, ich frage mal die Gemeinde am Sonntag, was sie dazu denkt. Und das möchte ich heute Morgen machen. Überlegt euch mal, warum haben die Männer und Frauen eigentlich nicht geglaubt? Dazu noch zwei, drei Hinweise. Jesus hat es mindestens dreimal gesagt, dass er sterben wird und am dritten Tag auferstehen. Markus 8, Markus 9, Markus 10 und vielleicht noch mehr. Und es ist ja nicht so, dass die das nicht gehört hätten und dann erst im Nachhinein, ah ja, ja klar, Jesus, ja jetzt kommt es mir wieder. Nein, die haben das sehr wohl gehört. Also zumindest die Feinde von Jesus, Matthäus 27, Vers 63, sagen die zu Pilatus, Herr, wir haben daran gedacht, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte, ich will nach 3 Tagen auferstehen. Ja, sie haben das schon verstanden. Darum haben sie ja dann das Grab versiegelt, mit dem Stein Wachen davor postiert. Warum? Das ist meine Frage jetzt. Warum gab es am Ostersonntag keinen einzigen gläubigen Menschen auf der Erde, der geglaubt hätte, dass Jesus auferstehen würde? Ich gebe euch dazu 1 Minute Zeit. Ihr dürft das auch mit dem Sitznachbarn besprechen. Wer dann eine Antwort hat, geht dann durch die Reihen. Ab jetzt 1 Minute. So, wer hat eine Antwort und möchte Teil meiner Predigt werden?
Sie haben dann noch gar nicht an Wunder geglaubt.
Sie haben nicht an Wunder geglaubt, obwohl sie so viele Wunder erlebt haben.
Sie haben eine andere Erwartung an Jesus. Sie haben ihn als Retter vom politisch gesehen, einerseits. Andererseits war der Heilige Geist noch nicht ausgegossen zu dieser Zeit.
Sehr gut. Jetzt ist noch eine andere Antwort.
Der menschliche Verstand ist nicht in den Weg gekommen.
Aha. Wäre spannend, noch mehr zu hören, aber ja.
Sie hätten eben einen Glaubensgrundkurs besuchen müssen. Ja.
Voilà, danke. Noch eine Antwort nehme ich noch, sehr gerne.
Also ich glaube, die Situation ist ähnlich wie heute. Wir glauben auch mehr der Regierung und was die Mächtigen sagen, weder das Jesus sagt. Also, ich glaube, wir dürfen auch mehr Jesus seinen Worten vertrauen.
Ja. Sehr gut. Danke für euer Mitdenken. Mal schauen, ob der Ben überzeugt war von dieser Antwort. Er tut es dann nachher, hat er gesagt. Gerhard Meyer, ein Kommentator der Bibel, er schreibt zum Lukas 24 in seinem Kommentar: Wie seltsam, dass alle diese Menschen nicht mit der Auferstehung rechneten. Hatte Jesus seine Auferstehung nicht vorhergesagt? Wie konnten sie diese Zusage so schnell vergessen? Aber so sind wir Menschen. Wir haben gleichzeitig ein trotziges und ein verzagtes Herz, Jeremia 17,9. Habe ich gestern das größte Wunder erlebt, kann ich schon heute wieder kleingläubig und verzweifelt sein. Ich finde eure Antworten ausgezeichnet. Eine Antwort ist sehr ähnlich wie diejenige, die ich dann Ben gegeben habe. Da habe ich ihm gesagt, ich glaube, die Jünger waren so enttäuscht von dem, was passiert ist. Ich meine, es war Palmsonntag, das ist ja Echtzeit heute. Sonntag und dann nur ein paar Tage später, am Freitag, wird Jesus getötet. Am Palmsonntag haben sie gejubelt. Hosianna, sie haben Gott angebetet und Jesus gepriesen für das, was er getan hat. Sie hatten so Freude und ich habe es ja letzten Sonntag ausgeführt. Wahrscheinlich haben die sich innerlich schon so als Minister gesehen. So. Jetzt kommt das irdische Reich. Jetzt richtet Jesus sein Reich auf und wir dürfen herrschen. Weg mit den Römern. Herr mit uns. So. Und dann nur Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. 5 Tage später wird Jesus gekreuzigt, getötet. Alles vorbei. Ganze Vorstellung. Die waren so enttäuscht, dass sie gerade ihren Glauben aufgegeben haben. Total. Ich glaube, das ist heute noch so. Enttäuschungen können in unserem Leben zu großen Glaubenskrisen führen. Vielleicht kennst du das. Du hast Gott erlebt in deinem Leben. Wunder erlebt, Gebetserhörungen erlebt, erlebt, wie Gott dir inneren Frieden schenken kann, was sonst unvergleichbar ist. So. Unglaublicher Friede. Und dann kommt die Enttäuschung des Lebens und ist wie alles vergessen. Vielleicht hast du auch eine Enttäuschung erlebt, die ist wirklich die Enttäuschung des Lebens. Vielleicht hast du erlebt, wie eine Diagnose ausgestellt wurde. Du denkst, Gott, wenn du mich wirklich lieben würdest, hättest du doch nicht zugelassen, dass ich jetzt unheilbar krank bin. Oder vielleicht wurde dein liebster Mensch vielleicht gestorben, wurde dir genommen. Gott, wenn du mich wirklich lieben würdest, wenn es dich wirklich geben würde, dann kannst du mir doch nicht so etwas antun. Vielleicht ein Unfall, den wir erlebt haben. Vielleicht irgendetwas, so enttäuscht sind. Vielleicht auch ein Scheitern im Leben. Vielleicht, dass die Ehe gescheitert ist. Vielleicht, dass im Beruf es gescheitert ist. Du denkst, Gott, wenn es dich geben würde. Ich habe mir bestimmt all das, was ich bis jetzt erlebt habe, nur eingebildet. Ich habe es projiziert, ich habe halluziniert oder was auch immer. Ich glaube nicht, dass es dich geben kann, wenn ich so etwas erlebe. Manche sind auch sehr enttäuscht von Christen worden. Das ist auch etwas, da denke ich vielleicht, ja Gott, okay, an dich glaube ich schon, aber die Christen so, mit denen will ich irgendwie nichts mehr zu tun haben. Du bist so enttäuscht von den Gläubigen, vielleicht von einem großen Vorbild im Glauben. Und dann irgendwie merkt man, man entfernt sich dann auch von Gott. Vielleicht ist das genau deine Situation heute. Du hast viel mit Gott erlebt, wie die Jünger, meine, was die erlebt haben. Dreimal wurde ein Toter wieder lebendig. Menschen haben Brot bekommen und Fisch und Petrus durfte auf dem Wasser laufen und was die erlebt haben. Und jetzt sind sie alle verzweifelt. Vielleicht ist das genau deine Situation, du hast auch so viel erlebt, aber jetzt ist wie Ostersamstag. Gott ist tot. Und du weißt nicht, ob er noch auferstehen wird in deinem Leben. Vielleicht zweifelst du. Vielleicht hast du das bis jetzt noch gar niemandem gewagt zu sagen. Was denken denn die anderen da in der FWG Aarau, wenn ich sagen würde, was ich für Zweifel habe? Ich meine, ein Christ, der zweifelt nicht, ein Christ glaubt. Oder? Wissen wir. Ich möchte euch heute Morgen sagen, wir dürfen zweifeln. Ich glaube, die Osterbotschaft ist der beste Hinweis dafür, dass Gott mit unseren Zweifeln umgehen kann. Am Ostersonntagmorgen gab es keinen einzigen Gläubigen auf dieser Welt. Niemand, der davon überzeugt war, Jesus ist auferstanden. Alle brauchten die Begegnung mit dem Auferstandenen. Oder zumindest jemand, der darauf hinweist, so Engel oder ein Grabtuch oder was auch immer. Sie brauchten die Begegnung mit Gott ganz individuell. Und Gott, Jesus Christus, ist den Menschen individuell begegnet. Ich denke an Maria Magdalena, Maria aus Magdala. Wen suchst du? Sie sagt, wo hast du nachher gekleidet? Ich meine, das ist der Gärtner. Dann sagt Jesus, Maria. Und sie merkt, das ist Jesus. Vielleicht bist du heute hier und brauchst genau dieses sanfte Sprechen von deinem Namen. Maria. Und dann Thomas, ich glaube erst, wenn ich meine Finger in seine Wunden hineinlegen kann. Und Jesus kommt und sagt, Thomas, reiche deine Finger her. Thomas sieht und er muss nicht mehr hineinlangen. Er glaubt. Oder dann Petrus. Petrus braucht das persönliche Gespräch, die Konfrontation. Petrus, liebst du mich? Wirklich? Johannes, bei dem reichte irgendwie das Grabtuch, da, das Schweißtuch. Das gesehen, dachte, hä? Gedacht, ja, doch. Paulus musste auf die Knie gezwungen werden. So, gibt es auch manchmal, dass wir auf die Knie gezwungen werden müssen, bis wir glauben. Vielleicht bist du so in einer Ostersamstag-Situation und ich wünsche dir, dass Gott dir so begegnet, wie du es gerade brauchst im Moment. Ganz individuell. Ich glaube, wir dürfen zweifeln. Ich bin jemand, ich kenne Zweifel. Ich kenne vielleicht jeden Zweifel im intellektuellen Bereich, den man sich vorstellen kann. So. Vielleicht bist du auch so jemand, du hast schon viele Fragen dir gestellt, so wie geht das mit der Bibel und Wissenschaft und Evolutionstheorie und Jungfrauengeburt und wie ist das mit der leiblichen Auferstehung und war das Grab wirklich leer, wenn da eine Kamera gewesen wäre, was hätte die gefilmt? Also Fragen so. Vielleicht bist du nicht ganz so wie ich, denkst, ja, was sind das für Fragen? Also komm jetzt, glaube einfach. Aber du kennst vielleicht eher so emotionale Zweifel. So. Oh Gott, wenn es dich wirklich geben würde, würdest du so etwas zulassen in meinem Leben? Ich bete schon so lange, wird Gott mein Gebet mal noch erhören? So Fragen so. Emotionale Zweifel. Wenn du heute hier sitzt und ganz starke Zweifel hast, dann möchte ich dich heute Morgen ermutigen, suchend zu zweifeln. Suchend. Ich meine, die Frauen, die haben ja nicht geglaubt, dass Jesus auferstanden ist, aber sie haben gesucht. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Sie haben gesucht. Am falschen Ort, aber sie haben gesucht. Und Gott ist ihnen begegnet. Es gibt auch einen ablehnenden Zweifel. Es gibt den suchenden Zweifel und auch den ablehnenden Zweifel. Suchender Zweifel meint, ich habe Zweifel, ich habe Fragen, bin unsicher. Aber Gott, wenn du mir eine Antwort gibst, die mich überzeugt, dann glaube ich. Und dann gibt es den ablehnenden Zweifel. Ich zweifle. Punkt. Man nutzt den Zweifel als Mittel, um nicht glauben zu müssen. Ich kenne viele Menschen, die zweifeln an allem, nur an ihrem Zweifel nicht. Und ich möchte ermutigen, wenn du zweifelst, zweifle auch an deinem Zweifel. Suchender Zweifel, ich glaube, damit hat Gott überhaupt keine Mühe, kein Problem. Aber der ablehnende Zweifel, das nennt die Bibel Unglaube. Und damit hat Gott Probleme. Mach ein Beispiel, Maria, ich habe es auch schon erwähnt, Maria, Mutter von Jesus, kommt der Engel, sagt, du wirst schwanger werden. Sie sagt, wie geht das? Sie zweifelt. Ich habe ja keinen Mann. Der Engel sagt, ganz einfach, der Heilige Geist. Aha, okay. Mir geschehe, wie du gesagt hast, ich bin des Herrn Magd. Das ist ein suchender Zweifel. Ich weiß nicht, wie das geht, so, aber okay, du hast mir eine Antwort gegeben, du darfst tun, Gott. Dann gibt es ablehnende Zweifel. Mose, ich wollte nicht, ich wollte nicht, ich wollte nicht. Und Gott hat Mühe. Die Kundschafter, die 10. Ah, das schaffen wir nie. Gott hat so Mühe mit diesem Unglauben. Ich möchte ermutigen, wenn wir zweifeln, dass wir suchend zweifeln. Und nicht ungläubig sind. Jetzt, warum glaube ich persönlich, dass Jesus wirklich leiblich auferstanden ist? Ich möchte euch in dieser Predigt meine 3 Hauptargumente mitgeben, warum ich persönlich glaube, dass Jesus wirklich leiblich auferstanden ist. Ich meine, dass die Auferstehung von Jesus auf 3 Indizien fußt. Erster Grund, der erste Hinweis, erstes Indiz, das leere Grab, das eben nicht ganz leer war, sondern es hatte auch Leinentücher drin. Das ist ganz spannend, dass das Grab nicht ganz leer war. Ich meine, wenn da Feinde gekommen wären und sie hätten Jesus, den Leichnam von Jesus gestohlen, dann hätten die doch nicht zuerst Jesus ausgewickelt so. Ich meine, die Verwesung ist ja schon eingesetzt so. Ich meine, wenn man einen Leichnam stiehlt, dann mit dem Schweiß, also mit dem Leinentuch. Wenn die Freunde von Jesus gekommen wären, um den Leichnam von Jesus zu stehlen, hätten sie sicher auch nicht Jesus zuerst ausgewickelt und ihn dann nackt weggetragen. Das wäre pietätslos. Und wenn Jesus nur scheintot war, sagen manche auch, ja, war nur scheintot, dann, mal davon abgesehen, dass ein schwer verletzter Mensch sich kaum befreien kann, so. Aber wenn er es geschafft hätte, dann wären diese Leinentücher zerrissen. Aber es steht, sie sind geordnet dargelegen. Nicht zerrissen. Darum, das leere Grab mit den Leinentüchern ist ein Indiz, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Zweites Indiz, die Aussagen der zahlreichen Augenzeugen. Aber ich habe vorher gesagt, wie Jesus den einzelnen individuell begegnet ist. Manchmal ist Jesus auch mehreren Menschen gleichzeitig begegnet. Im Haus, den Jüngern, dann eine Woche später noch einmal, dann am See, dann einmal sogar 500 Menschen auf einem Mal. 1. Korinther 15, 6 schreibt Paulus, von denen die meisten heute noch leben. Er sagt, ihr könnt ja die befragen. Die haben das erlebt. Ich meine, das wäre ja die größte Gruppenhalluzination der Weltgeschichte gewesen. Tim Keller, er schreibt dazu, muss ich wieder mal das Zitat suchen. Tim Keller sagt dazu, wenn die wirklich gezweifelt haben, also wenn die das alles sich nur eingebildet haben, dann entweder diese Menschen haben Jesus tatsächlich gesehen oder hunderte von Personen nahmen an einem ausgefeilten Betrug teil, der Jahrzehnte andauerte. Das wäre der größte Betrug der Weltgeschichte. Das so abzusprechen. Und niemand, der dann die Wahrheit sagt. Und das dritte Indiz, die dauerhaft verwandelten Menschen. Das sind Feiglinge. Die sind alle geflüchtet. Nur 50 Tage später, an Pfingsten. Wie verwandelt. Was ist passiert in dieser Zeit? Zwei Dinge. Sie sind Jesus begegnet und sie haben den Heiligen Geist bekommen. Das ist der große Unterschied. Und jetzt werden aus diesen Feiglingen die mutigsten Menschen, die die ganze Welt verändert haben. Ich meine, bis heute, 2000 Jahre später, ist die Welt unglaublich geprägt von dieser Auferstehungsbotschaft. Denkt ihr vielleicht, ja, es wäre noch schön, es wäre noch mehr geprägt. Ja, klar. Aber das Christentum hat die Welt verändert. Und ich meine, es ist ja das eine, für eine Lüge zu leben. Das machen viele Menschen. Man lebt für eine Lüge. Aber für eine Lüge zu sterben, ist eine ganz andere Sache. 10 von 11 Jüngern, sagt man heute, sind nicht eines natürlichen Todes gestorben, sondern als Märtyrer. Mussten absagen dem Glauben, dann hätten sie weiterleben dürfen. Sie haben gesagt, nein, wir sterben lieber, weil es ist die Wahrheit. Und bis heute gibt es Menschen, die durch diese Auferstehungsbotschaft verändert worden sind. Die Auferstehung von Jesus Christus gibt uns die radikalste Hoffnung, die man sich überhaupt vorstellen kann. Wir können gerne mal ins Gespräch kommen, ob es irgendetwas Hoffnungsvolleres gibt als die Auferstehung von Jesus. Die Auferstehung von Jesus gibt uns nämlich die Hoffnung, dass so wie Jesus auferstanden ist, auch wir einmal auferstehen werden. Vielleicht kannst du heute nicht tanzen. In der Ewigkeit kannst du tanzen. Vielleicht kannst du dich heute nicht bewegen. In der Ewigkeit kannst du bewegen. Ich kenne eine, ich weiß von einer Frau, die ist seit dem 17. Geburtstag im Rollstuhl. Hat sie gefragt, wie geht es dir? Sagt sie, gut, habe nichts, das nicht in der Ewigkeit funktionieren würde. Das ist ihre Hoffnung, die sie hat. Es geht mir gut, weil ich weiß, es kommt mal noch etwas anderes. Vielleicht geht es ihr im Moment auch gerade so, denkst, oh, die Ewigkeit, radikale Hoffnung. Und diese Hoffnung auf das Leben nach dem Tod verändert mein Leben vor dem Tod. Und das sehen wir bei diesen Jüngern schon. Also, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden, so der Ostergruß. Und diese Auferstehung von Jesus ist das Zentralereignis des christlichen Glaubens. Die Auferstehung von Jesus erweist Jesus als Sohn von Gott, beweist den Sieg über die Sünde, setzt die Rechtfertigung in Kraft und garantiert unsere eigene Auferstehung. Das nur vier theoretische, theologische Wahrheiten, die aus der Auferstehung folgen. Müsst ihr euch das nicht merken. Es ist unglaublich tief. Paulus schreibt, ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Wenn Christus nicht auferstanden ist, können wir uns dieses Theater heute Morgen schenken. Also es wäre dann ja wirklich ein Gottesdiensttheater, oder? Wir spielen Gottesdienst, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Weil Jesus aber auferstanden ist, begegnen wir im Gottesdienst dem Auferstandenen. Und darum meine Frage heute: Kannst du es glauben? Kannst du es glauben, dass Jesus leiblich vom Tod auferstanden ist? Es verändert alles. Und jetzt noch etwas. Dieser biblische Glaube ist natürlich mehr als nur mit dem Kopf für wahr zu halten, dass da Jesus leiblich auferstanden ist. Biblischer Glaube ist mehr als nur intellektuelle Zustimmung, intellektuelles Nachdenken. Biblischer Glaube ist aber nicht weniger. Das ist auch wichtig. Biblischer Glaube ist mehr als intellektuelle Zustimmung, nicht weniger. Bestimmt kennt ihr unterdessen auch die Geschichte von Jean-Yves Gravelet. Ich habe die schon so oft erzählt. Dieser Hochseilautist, der über die Niagara-Fälle gelaufen ist. USA, Kanada. Lief drüber, mal mit verbundenen Augen, mal rückwärts, mal mit Handstand, mal mit einem Velo. Über dieses Seil. Mal nahm er eine Schubkarre mit. Dann auf der anderen Seite angekommen, haben die Leute gedacht, wow, und so. Dann hat er gefragt, wer von euch glaubt, dass ich damit auch einen Menschen auf die andere Seite rüberbringen kann? Ja klar, kein Problem, schaffst du. Okay, wer von euch ist jetzt bereit, mir seinen Glauben zu beweisen? Setzt sich hinein. So unter uns. Man weiß heute nicht, ob das wirklich so passiert ist. Diese Geschichte wurde schon so oft erzählt und irgendwie gibt es keine Originalquelle mehr davon. Aber ich finde es trotzdem ein unglaublich geniales Bild. Und darum erzähle ich es immer wieder. Auch wenn ich es nicht, vielleicht nicht ganz glauben kann, ob das wirklich... Also. Gut, aber so die Frage, bist du bereit, in diese Schubkarre des Glaubens hineinzusteigen? Ich möchte zum Schluss ermutigen zu einem von drei Schritten. Vielleicht sitzt du heute hier und denkst, ich bin immer noch unsicher, ob es Gott gibt. Weiß nicht so recht so. Dann möchte ich dich ermutigen zu einem Kontaktgebet. Du sagst, Gott, ich weiß nicht, ob es dich gibt, aber wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Zeig dich mir so, wie ich es gerade brauche. Ganz individuell. Vielleicht bist du hier und denkst, doch, ich glaube, ich glaube es wirklich. Aber ich bin so enttäuscht worden. Die Enttäuschung des Lebens, die wie alles durcheinander gebracht hat. Dann möchte ich ermutigen, heute neu das Vertrauen Jesus gegenüber auszusprechen und zu sagen, Jesus, ich bin enttäuscht worden. Komm du in meine Ostersamstagsstimmung. Komm du in meine Hoffnungslosigkeit. Ich möchte dir wieder neu begegnen. Und vielleicht bist du aber auch hier und denkst, ja, ich habe irgendwie keine Enttäuschung erlebt, ich glaube, ich bin da dabei. Aber ich kenne in meinem Leben schon Momente, da zweifle ich. Intellektuell, emotional, wie auch immer. Und dann möchte ich ermutigen, heute Morgen wie zu sagen, Jesus, und ich gebe dir mein Leben wieder einfach ganz neu hin. Egal, wie meine Zweifel im Moment gerade sind. Ich kenne in meinem Leben ja auch oft Zweifel. Vielleicht jeden Zweifel, den man sich überhaupt so vorstellen kann. Und dann beginne ich zu suchen und nachzudenken, mich mit den Apologeten zu beschäftigen, oder die Verteidiger des Glaubens und so. Dann denke ich darüber nach. Und irgendwann komme ich so an den Punkt, wo ich sagen muss, so, und jetzt entscheidet sich's. Und dann kommt mir so der Moment in den Sinn, als Jesus fragte, wollt ihr auch weggehen? Alle haben Jesus verlassen. Wollt ihr auch weggehen? Dann sagt Petrus, Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Ich überlege mir dann so, wenn ich den Glauben verlassen würde an Jesus, wohin würde ich gehen? Welche Religion? Welche Philosophie? Den Atheismus? Ich sage, Jesus, wohin sonst sollten wir gehen? Die einzige Botschaft, die wirklich hoffnungsvoll ist, ist die Auferstehungsbotschaft. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Ich bete. Jesus, ich danke dir, dass du auferstanden bist, den Tod besiegt hast und den Menschen begegnet bist in ihrer persönlichen, individuellen Situation. Und du kennst uns durch und durch und du weißt, wie es uns heute gerade geht. Vielleicht haben wir selbst gerade Ostersamstag bei uns. Zweifel. Unsicherheit, vielleicht sogar Unglaube. Jesus, ich bitte dich, dass du durch die Reihen gehst und ganz persönlich jedem Einzelnen jetzt begegnest, heute Morgen. Und Jesus, vielleicht gibt es auch Menschen unter uns, die haben gerade Zweifel. Intellektuelle Zweifel, emotionale Zweifel, unsicher so. Jesus, bitte begegne uns. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Amen.